Die Christian Fellowship Church präsentiert Alles, was Jesus gelehrt hat, Teil 5. Predigt von Zack Poonen. Wir wollen uns wieder unser Thema anschauen, alles, was Jesus gelehrt hat, auf der Grundlage des Missionsbefehls, wie wir ihn finden in Matthäus 28, in den Versen 18 bis 20. Wie ich bereits öfter gesagt habe in unseren letzten Studien, ist das ein Teil des Missionsbefehls, die zweite Hälfte davon, die nicht genügend betont wird im Christentum. Die erste Hälfte ist Markus 16, 15, geht in alle Welt, predigt das Evangelium, und das wird betont. Wiederum schauen wir uns insbesondere Matthäus 28, den Vers 20 an, Menschen zu lehren, alles zu tun, was Jesus gelehrt hat. Und ich möchte heute das Wort tun betonen. Lehrt sie alles, was ich geboten habe, ist anders als lehrt sie alles zu tun, was ich geboten habe. Jesus möchte, dass wir tun und dann lehren. Nicht lehren, was wir selbst nicht getan haben. Wir fangen nicht damit an, dass wir etwas lehren. Wir fangen damit an, etwas zu tun. Du kannst nicht in die Bibelschule gehen und 3 Jahre dort verbringen, einen Abschluss bekommen und denken, dass du jetzt Menschen lehren kannst, wenn du nicht getan hast, was Jesus dir geboten hat in deinem eigenen Leben. Ich erinnere mich, dass ich einmal jemanden gefragt habe, der einen Abschluss gemacht hat, nachdem er eine 4-jährige Bibelschule hinter sich hatte, in einem bestimmten Bibelcollege. Er hat den ersten Preis gewonnen bei dem Abschluss. Und bei der Abschlussveranstaltung habe ich gesprochen. Und er kam, um mich zu treffen hinterher. Ich habe ihn dann gefragt, wie ist deine geistliche Verfassung am Ende dieser 4 Jahre des Studierens, dein inneres Leben? Er sagte, es ist schlimmer als am Anfang, als ich gekommen bin. Ich bin mehr besiegt von der Sünde. Er war ehrlich. Und ich fragte, willst du jetzt rausgehen mit deinem Abschluss und irgendwann Pastor werden? Was wirst du den Menschen lehren, Hebräisch und Griechisch? Auslegung verschiedener Verse? Oder wirst du ihnen beibringen, wie man die Augenlust überwindet? Wie man Zorn überwindet? Das müssen sie hören. Und das hat Jesus gelehrt. Wenn du das nicht erlebt hast, dieses Überwinden in deinem Leben, was wirst du lehren? Theorie. Das ist die traurige Verfassung so vieler Prediger und Pastoren. Und deswegen hörst du ab und zu mal von irgendeinem berühmten Prediger oder Pastor, der jahrelang gepredigt hat. Plötzlich hat man entdeckt, dass er jahrelang im Ehebruch lebte. Warum konnten die Leute in der Versammlung nicht unterscheiden, welche Unreinheit im Geist dieses Mannes war? Weil sie von der Eloquenz seiner Predigt beeindruckt waren, von dem Wissen, das er hatte. Jesus sagte, lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Schlagt einmal die Apostelgeschichte 1, Vers 1 auf, und das ist das Beispiel von Jesus selbst. Die Apostelgeschichte wurde geschrieben von Lukas, dem Mitarbeiter von Paulus. Und bevor er die Apostelgeschichte schrieb, schrieb er das Lukas-Evangelium. Und dort in der Apostelgeschichte bezieht er sich auf das Lukas-Evangelium, das er geschrieben hatte, mit folgenden Worten. Er schrieb beide an jemanden namens Theophilus. Und den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, sagte er. Und wir wissen, dass es sich um das Lukas-Evangelium handelt, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Wenn du Lukas fragen würdest, wie er sein Evangelium bezeichnen würde, dann würde er sagen, alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Nicht alles, was Jesus lehrte, was er tat und lehrte. Das war ein Prinzip im Leben von Jesus. Er lehrte nicht, was er nicht getan hatte. Da ist noch mehr als das, was in diesem Satz steckt. Es bezieht sich auf sein Verhalten und seine Wunder und all das, aber das Prinzip ist, tu erst und lehre dann. Nicht lehre und tue später, sondern tue und lehre. Jesus hat nicht praktiziert, was er lehrte, er hat gepredigt, was er bereits praktiziert und umgesetzt hatte und weitergetan hatte. Das ist das Prinzip. Auf der Grundlage davon, Wenn du Lukas fragen würdest, der Apostelgeschichte einen anderen Titel zu geben, dann würde er diesen Vers nehmen. Wie denkt ihr? Würde er das bezeichnen? Wenn es Lukas-Evangelium heißt, alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren in seinem physischen Körper auf der Erde, dann würde die Apostelgeschichte heißen, alles, was Jesus weiterhin tat und lehrte durch seinen geistlichen Leib, die Gemeinde. Und das ist unser Dienst. Weiterhin das zu tun, dass Jesus weiterhin das tut und lehrt, was er anfing zu tun und zu lehren, als er auf der Erde während 33 Jahren lebte. Das ist der Grund, warum die Gemeinde der Leib Jesu Christi heißt. Deswegen ist es wichtig, alles zu verstehen, was Jesus lehrte, weil wir das tun müssen und dann sollen wir es lehren. Es ist ein sehr interessanter Sachverhalt, den wir finden in Apostelgeschichte 10, wo wir lesen, dass es einen sehr gottesfürchtigen Mann im Militär gab, der ein Heide war. Er war kein Christ, er war nicht einmal ein Jude, aber ein römischer Soldat, damals Cornelius. Er war ein Hauptmann, er war ein hochgestellter Offizier in der römischen Armee und er war ein gottesfürchtiger Mann. Ein Mann, der Gott fürchtete, heißt es, ein frommer Mann, ein Mann, der den Menschen viele Almosen gab, er half den Armen und er betete ständig zu Gott. Und jetzt stellt sich die Frage, hört Gott auf die Gebete von Menschen, die keine Christen sind? Schaut Gott auf das Geld, das Nichtchristen Armen geben? Lass uns das anschauen. Der Engel kam und er sagte ihm, ein Engel, Gott schickte einen Engel zu Cornelius und er sagte ihm in Vers 4, deine Gebete sind zu Gott hinaufgekommen und auch deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott. Ist das nicht interessant? Und als Petrus später Cornelius traf, heißt es, ich habe etwas entdeckt, sagte Petrus, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Das heißt es im selben Kapitel. Aber der Punkt, den ich hier euch vor Augen führen möchte, ist, als der Engel zu Cornelius kam, warum hat er ihm nicht das Evangelium gepredigt? Warum hat er Cornelius vielmehr, nicht erklärt, weißt du, dass du ein Sünder bist, Christus starb für deine Sünden, ist wieder auferstanden und du musst ihn empfangen als deinen Herrn, umkehren und glauben. Er konnte das nicht sagen. Alles, was der Engel ihm sagen konnte, war, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott kund geworden und jetzt bitte schicke jemanden, in Vers 5, Apostelgeschichte 10, 5, um Petrus zu holen. Er wohnt weit weg, an einem anderen Ort, in Joppe. Schicke jemanden, es braucht vielleicht ein paar Tage, bis Petrus kommt, aber du musst warten. Und dann wich der Engel. Denkt ihr nicht, dass der Engel ihm hätte genau sagen können, was Petrus ihm sagen würde? Der Engel kannte das Evangelium ganz genau. Warum hat der allmächtige Gott dem Engel nicht erlaubt, das Evangelium Cornelius zu predigen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Warum musste Cornelius warten, so viele Tage warten, um das Evangelium zu hören, bis Petrus kam? Weil der Engel das Evangelium nicht erlebt hatte. Er konnte nicht sagen wie Petrus, ich war ein Sünder, aber Jesus starb für mich. Und sein Blut hat meine Sünde gereinigt. Und ich habe Vergebung bekommen, weil der Engel das nicht sagen konnte. Deswegen durfte er es nicht predigen. Er konnte die Wahrheit nicht predigen, die er kannte. Er hätte vielleicht besser predigen können als Petrus, das ist egal. Er durfte das nicht predigen, weil er es nicht erlebt hat. Das lehrt uns ein grundsätzliches Prinzip, dass du nicht von Gott die Erlaubnis bekommst, etwas zu predigen, was du nicht erlebt hast. Da gibt es ein Wort für Menschen, die das dennoch tun, die etwas predigen, was sie nicht umgesetzt oder erlebt haben. Sie werden bezeichnet als Heuchler. Und es gibt viele heuchlerische Prediger. Als Jesus sagte im Missionsbefehl, lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe, Dann sagt er uns, frei zu sein von Heuchelei. Er sagt uns, niemals über etwas zu sprechen, was wir nicht getan haben. Zum Beispiel, wenn du nicht in Nordindien als Missionar gewesen bist, dann kannst du nicht andere bitten, dorthin zu gehen und zu predigen. Du kannst es lehren, aber du hast es nicht getan. Es ist sehr nötig, es ist sehr wichtig. Aber wer hat das Recht, das zu lehren? Der das getan hat. Das ist nur ein Beispiel. Und das bezieht sich auf viele andere Gebiete des Lebens. Wir müssen bereit sein, uns zu demütigen und anzuerkennen, dass Gott sehr viele Menschen im Leib Christi hat, verschiedene Dinge zu predigen. Und ich bin vielleicht nicht gerufen, alles zu predigen. Ich kann nur das predigen, was ich getan habe. Ich kann den Menschen nicht lehren, Zorn zu überwinden, Zorn loszulassen, wenn ich selbst immer noch zornig werde über meine Frau oder über Mitarbeiter oder was auch immer. Ich kann Menschen nicht bitten, dreckige sexuelle Gedanken zu überwinden, wenn ich selbst immer noch davon besiegt werde. Ich kann sagen, hey Jungs, ich werde davon besiegt, aber lasst uns gemeinsam darum ringen, das ist okay. Aber ich muss ehrlich sein, lehre sie zu tun. Schlagen wir wieder Matthäus 4 auf. Wir schauten uns das Erste an, was Jesus uns geboten hat, das Wort Gottes zu empfangen. Eines der ersten Dinge, die wir lernen müssen, als wiedergeborene Babys, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, Matthäus 4, Vers 4, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Im 1. Petrus und Kapitel 2, da lesen wir in Vers 2, dass wie neugeborene Babys wir verlangen haben müssen nach der reinen Milch des Wortes Gottes. Wie neugeborene Babys habt Verlangen nach der reinen Milch des Wortes Gottes. Wie bei jedem neugeborenen Baby, wenn es normal und gesund ist, sobald es geboren wird, schreit es. Von dem Augenblick an, wo es geboren wird, einige Tage, Wochen und Monate schreit es immer wieder und schreit nach Milch. Niemand muss diesem neugeborenen Baby beibringen, nach Milch zu schreien. Wenn es ein krankes Kind ist, dann wird es nicht schreien. Und leider haben wir viele kranke Babys im Christentum. Wenn du eine gesunde neue Geburt hattest, eine ordentliche neue Geburt, und du als ein geistlich gesundes Kind Gottes geboren wurdest, möchte ich dir sagen, dann muss niemand dir beibringen, zu schreien nach der Milch des Wortes Gottes. Ich erinnere mich an mein eigenes Leben. Als ich wiedergeboren wurde vor 52 Jahren, da habe ich in mir einen enormen Schrei gehabt nach der Milch des Wortes Gottes. Ich war zu jung, um das Fleisch zu essen, von der das Buch auch spricht, aber ich konnte die Milch empfangen. Und das ist das Erste, was ein wahrhaft wiedergeborenes Kind Gottes charakterisiert. Wenn du beanspruchst, wiedergeboren zu sein und kein Verlangen hast nach der Milch des Wortes Gottes, dann würde ich dir eine Frage stellen, ob du wirklich wiedergeboren bist. Jedes gesunde Baby schreit nach Milch in der ganzen Welt, in jedem Land, überall. Das war über alle Jahrhunderte so. Und so ist das, wo es eine echte neue Geburt gab, eine Wiedergeburt. Da ist ein Verlangen danach, Gottes Wort zu hören, was Gott mir zu sagen hat. Selbst wenn ich keine Bibel habe, ich will hören, was Gott mir sagen möchte. Ich will sein Wort hören. Lass uns von dort weitergehen. Zur Antwort oder Reaktion auf die zweite Versuchung Jesu, die zweite Aussage, die Jesus hier machte, in seinem Dienst, Matthäus 4 und Vers 7, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Was der Teufel sagte zu Jesus war, wenn du der Sohn Gottes bist, warum wirfst du dich nicht einfach herab von der Zinne des Tempels und beanspruchst die Verheißung Gottes? Denn er sagte im Psalm 91, das steht in Matthäus 4, 6, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht einfach in einen Stein stößt. Das lehrt uns, dass uns Satan Gottes Wort zitieren kann. Und das ist direkt nach der ersten Versuchung geschehen. Zunächst hatte Jesus gesagt, er soll die Steine zu Brot verwandeln. Jesus sagte, hey, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Er lebt von jedem Wort Gottes. Und Satan hat das aufgeschnappt, gesagt, jedes Wort Gottes, okay, hier ist ein Wort Gottes. Er wird seinen Engeln Befehl geben über dich und du wirst, dein Fuß wird nicht gegen einen Stein stoßen. Also warum stürzt du dich nicht vor der Zinne des Tempels? Wenn der Teufel sieht, dass du gelernt hast, Gottes Wort zu respektieren, wird er als nächstes Folgendes versuchen. Er wird versuchen, Gottes Wort zu verdrehen, dass es etwas bedeutet, was es eigentlich gar nicht bedeutet. Oder dass er Gottes Wort falsch zitiert, Gottes Wort aus dem Zusammenhang zitiert. Und mir fallen viele Christen ein, die ich getroffen habe, die eine Bibelstelle von hier oder dort zitiert haben, völlig aus dem Kontext genommen, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, das, was sie tun wollten. Es ist sehr einfach, die Schrift zu nehmen oder einen Vers zu finden, um das zu unterstützen, was man tun möchte. So viele Menschen finden in der Bibel irgendeinen Vers, um genau das zu bestätigen, was sie tun wollen. Also denkt an das, wenn uns klar wird, wie wichtig das ist, Gottes Wort zu empfangen, wenn wir regelmäßig die Schrift lesen, erinnert euch auch daran, aus dieser Versuchung, dass Satan kommen kann und eine Bibelstelle falsch zitieren kann. Deswegen ist es wichtig für uns, die Bibel zu studieren im Kontext, und deswegen ist es wichtig, die ganze Schrift zu studieren, nicht nur von einem Wort Gottes. Wir leben nicht von einem Wort Gottes. Jesus sagte, Menschen leben von jedem Wort Gottes. Deswegen ist es sehr wichtig, die ganze Schrift zu kennen. Deswegen ist es wichtig, die Schrift zu studieren. Und wenn du jung bist, ist es gut, Rat zu suchen von Gott wohlgefälligen älteren Menschen, wenn du denkst, dass du das vielleicht nicht richtig verstehst, was irgendwo beschrieben wird. Es ist sehr einfach, dass Menschen betrogen werden. Ich habe das oft erlebt. Ich möchte eine witzige Illustration gebrauchen, um diesen Punkt zu beleuchten. Denken wir uns an einen jungen Mann, der ein Mädchen über alles liebt, die Grace heißt, Gnade. Das klappt nur mit dem englischen Namen. Er liebt dieses Mädchen sehr und er möchte dieses Mädchen heiraten. Er möchte einfach Gottes Bestätigung haben. Eines Tages liest er im 2. Korinther 12, Vers 9, meine Gnade reicht aus für dich. Und er ist begeistert. Ha, Gott hat zu mir gesprochen. Grace ist das Mädchen für mich. Er befriedigt sein eigenes Verlangen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Hier haben wir einen jungen Mann, deren Eltern ihm ein Mädchen vorgeschlagen haben namens Grace, das er überhaupt nicht mag. Er hat kein Interesse, er fühlt sich nicht zu ihr hingezogen. Und er sagt seinen Eltern, ich muss den Willen Gottes finden. Also liest er dieselbe Bibelstelle, 2. Korinther 12, Vers 9. Dort heißt es, meine Gnade, Grace, ist ausreichend für dich. Und dann geht er zu seinen Eltern und sagt, er hat zu mir gesprochen, dass seine Gnade ausreichend ist für mich. Ich möchte dieses Mädchen nicht heiraten. Seht ihr? Ein und derselbe Vers bietet die Grundlage dafür, dass diese beiden jungen Männer verschiedene Antworten finden konnten, um ihre Lüste zu befriedigen. Sie haben das alles aus Gottes Wort entnommen. Das ist ein Beispiel dafür, wie Gott dem Teufel Raum geben kann, eine Schrift zu nehmen und sie zu zitieren. Wenn er das bei Jesus versucht hat, denkt ihr nicht, dass er es bei euch auch versuchen wird? Was war die Antwort von Jesus darauf? Alles, was Jesus lehrte, was hat er geantwortet auf den Teufel? Das ist sehr interessant, das zu sehen. Matthäus 4, Vers 7. Als der Teufel sagte, in Matthäus 4, Vers 6, es steht geschrieben, hat Jesus gesagt, in Vers 7, wiederum steht geschrieben. Andererseits steht dort Folgendes. Wiederum steht geschrieben. Die ganze Wahrheit ist nicht zu finden in es ist geschrieben. Es steht geschrieben. Sondern es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben. Man muss beide Bibelstellen zusammentun und dann bekommt man die Wahrheit. Deswegen ist es wichtig, die Schrift zu studieren und zu hören, was Gott uns sagt. Sonst ist es, wie ich sagte, ein Vers kann zwei völlig verschiedene Dinge bedeuten und man kann auf Abwege geraten. Jesus sagte ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht prüfen. Du sollst nicht versuchen, eine Verheißung zu beanspruchen, um Gott zu prüfen. Nun, welche Anwendung hat das im Alltag? Wir versuchen zu verstehen, alles, was Jesus lehrte. Also hier war die Versuchung für Jesus, spring von der Zinne des Tempels und beanspruche die Verheißung im Psalm 91 und schwebe auf den Hof des Tempels und die Menschen werden sehen, oh, was für ein großartiger Mann Gottes. Schau dir mal seinen Glauben an, wer diese Verheißung beansprucht hat und nicht zu Schaden gekommen ist. Und Jesus sagte, ich werde Gott nicht versuchen auf diese Art und Weise. Wenn es eine Treppe gibt, um von der Zinne herunterzukommen, dann gibt es keine Notwendigkeit, herunterzuspringen. Man kann die Treppe gebrauchen. Die Bedeutung ist, wir können Mittel nutzen, die Gott bereitgestellt hat, ohne Gott zu versuchen, etwas für uns zu tun, was irgendwie spektakulär ist. Zum Beispiel finden wir die Geschichte in Apostelgeschichte 8, wo es geschah, nachdem Philippus dem Eunuchen gepredigt hatte. Heißt es in Apostelgeschichte 8, 39, dass der Heilige Geist Philippus genommen hat und ihn entrückt hat an einen anderen Ort namens Asdod. Das steht in Apostelgeschichte 8, 39 bis 40. Er hat ihn durch die Luft transportiert, wie mit einem Hubschrauber. Der Heilige Geist hat das gemacht. Für Philippus, wenn du von A nach B kommen möchtest, wirst du dann Gott versuchen und Gott bitten, das für dich zu tun? Das ist Gott versuchen, wenn er Busse und Scoot und Motorräder, Flugzeuge, alles Mögliche bereitgestellt hat. Warum müssen wir bitten, dass der Heilige Geist uns auf diese Weise transportiert? Gott zu versuchen bedeutet, zu versuchen, eine Verheißung zu beanspruchen, damit ich vielleicht später bezeugen kann, was Gott Spektakuläres für mich getan hat. Zum Beispiel gibt es Menschen, wenn sie krank sind. Seht ihr, ich werde Gott vertrauen, mich zu heilen. Obwohl es Medizin gibt, eine Ecke weiter. Und es gibt überall Ärzte, die uns das verschreiben können, dann machen wir keinen Gebrauch von den Ärzten und der Medizin. Es gibt viele törichte Christen, die gestorben sind auf diese Art und Weise. Und die zugelassen haben, dass ihre Kinder oder ihre Frauen gestorben sind, weil sie versucht haben, eine Bibelstelle zu beanspruchen. Der Herr ist mein Heiler, also brauche ich keine Medizin. Wo Gott eine Treppe bereitgestellet hat im Tempel, erwartet ihr, dass du sie gebrauchst. Statt zu versuchen, vom Dach zu springen und Psalm 91 zu beanspruchen. Also wenn Gott Medizin bereitgestellt hat, erwartet er, dass du sie gebrauchst. Und dass du nicht töricht irgendeine Verheißung beansprucht, dass der Herr dich heilen wird. Das ist so töricht, als zu bitten, dass der Herr dich von A nach B entrückt, wie er es bei Philippus getan hat. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass Gott für bestimmte Menschen bestimmte Dinge getan hat, die er nicht für alle tut. Wir müssen sehr vorsichtig sein, die Schrift zu studieren, dass wir nicht versuchen, etwas Spektakuläres zu tun, um Ehre für uns selbst zu bekommen. Das Verlangen danach, Ehre von Menschen zu bekommen, ist so tief verwurzelt in unserem Fleisch, dass wir manchmal uns dessen gar nicht bewusst sind. Das ist eines der bedeutenden Dinge, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, dass wir dagegen kämpfen sollen. Die Versuchung war, Ehre zu bekommen. Beanspruche Gottes Verheißung und schwebe unverletzt auf den Hof des Tempels und Menschen werden dich dann schätzen und preisen. Oder es könnte auch weniger spektakulär sein. Jesus sagte später in Matthäus 6, wenn du betest, dann bete nicht so, um Ehre von Menschen zu bekommen, die auf dein Gebet hören. Faste nicht und informiere alle Leute, wie viele Tage du gefastet hast. Das ist alles nur dazu da, um Ehre zu bekommen. Wenn du gibst, dann lass keinen wissen, was du gegeben hast. Und danach sehen wir, wie oft Christen diese Gebote übertreten haben, um Ehre zu bekommen und um Gott dabei zu versuchen. Wir sehen hier, Gott zu prüfen sozusagen, das hat viele Auswirkungen und es gibt viele Bereiche, in denen wir das tun können. Wir müssen ausgewogen sein in unserem Verständnis dieser Bibelstellen. Dieser Vers zusammen mit jenem Vers, es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben. Die große Notwendigkeit im christlichen Leben ist, dass wir ausgewogen sind. Die Bibel sagt zum Beispiel in Johannes Kapitel 1, Vers 14, dass die Herrlichkeit Gottes in Jesus zu sehen war, voller Gnade und Wahrheit. Es gibt eine Ausgewogenheit. Wie Jesus sagte, als der Teufel sagte, es steht geschrieben, sagte er wiederum, steht geschrieben. Wir müssen Gnade haben und wir müssen Wahrheit haben. Das ist die Ausgewogenheit, die wir in unserem Leben brauchen. Wir brauchen die Frucht des Geistes und wir brauchen die Gaben des Geistes. Manche Christen betonen manchmal, die Frucht des Geistes ist das Wichtigste. Andere Gruppen sagen, die Gaben des Geistes, Bruder, wir können nicht ohne die Gaben des Geistes auskommen. Ich sage, wir brauchen beides. Die Antwort ist immer, dass wir Jesus anschauen und sehen, was er hatte. Was hat Jesus? Hat er die Frucht des Geistes oder die Gaben des Geistes? Ihr kennt die Antwort. Er hatte beides. Hatte er Gnade oder Wahrheit? Er hatte beides. Viele Menschen sagen, wir müssen zur Wahrheit stehen. Die anderen sagen, nein, aber wir müssen auch gnädig sein. Was war Jesus? War er gnädig oder stand er zur Wahrheit? Er tat beides. Wir sehen ein klassisches Beispiel davon, Im Fall der Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, die Pharisäer wollten sie umbringen durch Steinigung. Die Wahrheit ist, dass Mose sagte, sie muss umkommen durch Steinigung. Was sagte Jesus? Der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann hat er der Frau nicht gesagt, naja, deine Sünde ist nicht so schlimm. Er sagte, nein, geh und sündige nicht mehr. Ich verurteile dich nicht, Frau. Das ist ein Teil der Botschaft, Gnade, die Wahrheit ist, geh und sündige nicht mehr. Denkt daran, es steht geschrieben, wiederum steht geschrieben, da finden wir die gesamte Wahrheit der Schrift. Lass uns beten. Vater im Himmel, hilf uns, ausgewogene Christen zu sein, in jedem Bereich unseres Lebens. Wir beten, dass der Heilige Geist uns die Gebiete zeigt, wo wir nicht ausgewogen sind und wo unser Leben dich nicht ehrt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.